NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. März 840. Der Todestag des fränkischen Geschichtsschreibers Einhard.
Rom im Jahr 827. Zwei Männer schleichen in einer Frühlingsnacht durch die schmalen Gassen in Richtung Stadtgrenze. Der eine ist Radlaik, ein fränkischer Notar, der andere sein Knecht. Ihnen ist nicht wohl bei dem, was sie vorhaben. Aber ihr Auftrag ist unmissverständlich. Eine Reliquie muss her. Haare, Zähne oder noch besser, ein Knochen von einem Heiligen.
Das ist eine tolle Räuberpistole aus dem 9. Jahrhundert. Am Ende gehen sie dann schlicht und einfach nachts zu einer Katakombe, zu der Grabstätte zweier Märtyrer, Marcellinus und Petrus, die in der letzten großen Christenverfolgung im frühen 4. Jahrhundert zum Märtyrer geworden sind.
Professor Steffen Patzold, Historiker von der Universität Tübingen, kennt diese Geschichte genau. Die Beschreibung, die Radlaik bekommen hat, stimmt. 3000 Schritte außerhalb der Stadt Rom an der Via Labicana finden er und sein Knecht die Basilika über den Gräbern der Heiligen Marcellinus und Petrus. Letzterer trägt zufällig denselben Namen wie der Jünger Jesu.
Und man klaut schlicht und einfach die Reliquien des Marcellinus.
Die Gebeine von Petrus lassen sie liegen. Sie wollen es nicht übertreiben. Doch schon am nächsten Tag werden sie von Zweifeln geplagt. Darf man die Gebeine von zwei Heiligen, die seit Jahrhunderten im selben Grab liegen, voneinander trennen? Sie fragen einen Mönch. Die Antwort lautet nein.
Und daraufhin klaut Radlaik in einer weiteren Nacht auch noch Petrus aus diesem Grab. Man muss sich das also wirklich so vorstellen. Die brechen in eine Kirche ein, öffnen den Sarkophag, der da steht, von den Heiligen und nehmen die Knochen von dort mit. Das ist auch im 9. Jahrhundert schon nicht einfach erlaubt. Insofern fliehen sie dann aus Rom ziemlich heimlich.
Wenige Wochen später erreichen sie mit der kostbaren Beute ihre Heimat, das Reich der Franken. Dort regiert seit dem Tod Karls des Großen sein Sohn Ludwig der Fromme. Es ist ein Reich, das sich von den Pyrenäen bis nach Friesland ausdehnt. Radlaiks Auftraggeber, der Gelehrte Einhard, gehört zu den Ratgebern des Kaisers und ist ein einflussreicher Mann. Als er von Radlaik erfährt, was dieser ihm aus Rom mitgebracht hat, ist er völlig überwältigt. Damit hat er nicht gerechnet.
Einhard wollte eigentlich ein kleines Knöchelchen von irgendeinem römischen Märtyrer. Er hat plötzlich die vollständigen Leiber zweier sehr prominenter Heiliger aus Rom.
Im Jahr 827 ist Einhard schon weit über 50 und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Er zählte nicht nur zu den engsten Vertrauten von Karl dem Großen, sondern hat sich auch unter dessen Sohn Ludwig dem Frommen am Hof behauptet. Nun will er vorsorglich seinen Platz im Himmel auspolstern. Eine große Spende gibt er den Mönchen von Lorsch, damit sie bis in alle Ewigkeit für seine Seele und die seiner geliebten Frau Emma beten. Und er baut ein Gotteshaus.
Einhard hat Mitte der 820er Jahre eine Kirche gebaut in Michelstadt. Die steht auch heute noch, ist übrigens sehr sehenswert. Das sollte der Ort sein, wo sich Einhard und seine Frau Emma bestatten lassen wollten. Nun war dieses Gebäude selber fertig, aber damit eine Kirche sozusagen in Betrieb gehen kann, braucht sie Heiligenreliquien, Überreste von einem Heiligen für den Altar.
Deshalb hatte Einhard seinen Notar Radlaik nach Rom geschickt. Als dieser ihm die kompletten Gebeine von gleich zwei berühmten Heiligen überreicht, disponiert Einhard um. Die Reliquien sind zu bedeutend für seine kleine Kirche in Michelstadt. Er lässt eine neue bauen, in Mulinheim. Auch diesen Ort hatte der Kaiser ihm geschenkt. Kloster und Kirche werden bald zu einem berühmten Wallfahrtsort und aus Mulinheim wird Seligenstadt. Dort steht noch heute die Kirche St. Marcellinus und Petrus. Geboren wird Einhard um das Jahr 770.
In der östlichen Francia, in dem Gau, der Maingau heißt.
Einhard kommt nicht aus einer dieser großen, reichen Familien, aber die Eltern waren auch keine Habenichtser, also der hat sicherlich Land geerbt.
Doch das Leben als Landbesitzer und Burgherr, bei dem man im Mittelalter vor allem mit dem Schwert kämpfen können muss, bleibt ihm erspart. Einhard ist ungewöhnlich klein. Die Eltern halten ihn für nicht geeignet, das gefährliche Leben eines fränkischen Ritters zu führen. Sie geben ihn mit 7 oder 8 Jahren ins Kloster Fulda.
Er war von seinem Wuchs her verächtlich. Er nannte sich selbst Homuncio, Männlein, und ein Böswilliger schrieb, Einhard lasse sich sehr gut auch als Tischbein gebrauchen.
Gegen diesen Spott setzt Einhard seinen Kopf. Schon bald wird der Abt des Klosters auf den fleißigen, begabten Jungen aufmerksam. Und als Karl der Große just ein paar Jahre später nach klugen Männern Ausschau hält, die seine Bildungsreform, die sogenannte karolingische Renaissance, auf den Weg bringen, empfiehlt ihm der Abt von Fulda den inzwischen 20-jährigen Einhard.
Karl der Große hat solche Leute mit solchen Talenten gesucht für seinen Hof, weil er davon überzeugt war, dass ihr Wissen über die Welt, ihr Wissen über Schriften, auch über Heilige Schrift, ihm helfen kann zu erforschen, was Gott möchte und wie die Franken gottgefällig leben können. Und dann war Einhard als junger Mann zur rechten Zeit am rechten Ort.
Dass er weder reich ist, noch aus einer vornehmen Familie stammt, ist vielleicht sein Glück. Niemand am Hof fühlt sich von ihm bedroht oder verdrängt. Einhard verdankt seinen märchenhaften Aufstieg in den innersten Zirkel um Karl den Großen nur seinen eigenen Talenten.
Naja, zunächst einmal stelle ich mir Einhard fleißig vor, emsig, arbeitsam. Jedenfalls, wenn man sich anschaut, was die Zeitgenossen über ihn geschrieben haben, sind das Eigenschaften, die ihnen immer wieder aufgefallen sind. Die haben ihn mit einer Ameise verglichen oder einer Biene.
Nardulus, der kleine Einhard, flitzte hin und her in ununterbrochenem Laufe. Wie die Ameise kommt und geht, emsig sein Schritt.
Und außerdem, glaube ich, ist wichtig, dass Einhard schlau war. Und zwar sozusagen in beiden Bedeutungen dieses Wortes. Das ist jemand, der hochintelligent gewesen sein muss. Er war offenbar ganz sprachbegabt. Seine Zeitgenossen bewundern ihn für sein herausragendes Latein, für seine Kenntnisse alter Klassiker. Aber ich stelle mir Einhard auch schlau vor in dem Sinne, dass er in brenzligen politischen Situationen wusste, wie man überlebt.
Sein kleines Haus wird bewohnt von einem großen Geist. Ein großes Vermögen wohnt in der Höhle der kleinen Brust.
Alcuin, der berühmteste Gelehrte am Hof Karls, nennt Einhard sogar Beseleel, eine Anspielung auf einen berühmten Baumeister aus dem Alten Testament. Denn Einhard plant auch Brücken und Kirchen wie die Aachener Pfalzkapelle für Karl. Vor allem steuert er aber als Berater und Gesandter die Politik seines Herrn. Und er wird Alcuins Nachfolger als Leiter der Hofschule. Die Nachwelt verdankt ihm eines der berühmtesten Bücher des Mittelalters, die Vita Caroli Magni, eine Lebensbeschreibung Karls des Großen.
Vitam et conversationem? Et exparte non modica. Ich habe mir vorgenommen, so kurz wie möglich über das private und öffentliche Leben und vor allem auch über die Taten meines Herrn und Gönners, des trefflichen und hochberühmten Königs Karl, zu berichten.
Zunächst einmal ist das die älteste Biografie Karls des Großen, die wir haben. Noch dazu geschrieben von einem engen Vertrauten dieses Kaisers. Das ist für Historiker, die sich für Karl interessieren, eine sehr besondere Quelle, geradezu ein Glücksfall. Und dazu kommt nun noch, dass Einhard sich orientiert hat an antiken Modellen. Das heißt, er schreibt nach einem Vorbild, am deutlichsten wohl nach dem Vorbild des römischen Schriftstellers Sueton. Und das hat die interessante Nebenfolge für uns, dass er auch ganz viele Details über das berichtet, was wir vielleicht das Privatleben nennen würden.
Sein Körper war ansehnlich und stark. Seine Größe stach heraus, ohne doch das rechte Maß zu überschreiten. Sein Haupt oben rund, seine Augen gewaltig und lebhaft, sein ergrautes Haar herrlich, sein Gesicht freundlich und heiter. So verschaffte ihm seine Gestalt, ob er saß, ob er stand, viel Autorität und Würde.
Also zum Beispiel, dass Karl gern gebadet hat mit vielen Leuten zusammen, dass er gerne gebratenes Fleisch aß und dabei nicht auf seine Ärzte gehört hat, die das nämlich sehr ungesund fanden. Oder dass er nachts häufig aufgewacht sei, 4-5 Mal und dann austreten musste, dass er versucht habe, noch das Schreiben zu lernen als alter Mann.
Er probierte auch zu schreiben und pflegte dazu Tafeln und Büchlein in seinem Bett unter dem Kopfkissen bei sich zu haben, um in seiner freien Zeit seine Hand daran zu gewöhnen, Buchstaben abzumalen. Aber die Unternehmung, spät und verkehrt begonnen,
brachte wenig Erfolg.
Das sind ganz wunderbar farbige Details. So etwas haben wir wenig in Texten aus dem frühen Mittelalter. Und sie verführen uns eben dazu, uns ein sehr anschauliches Bild von Karl als Mensch zu machen. Das geht nicht nur uns so, das war ein Bestseller im Mittelalter, der sehr häufig abgeschrieben worden ist. Wir haben über 120 Kopien.
Nicht alles, was Einhard in der Vita Karoli Magni erzählt, dürfen wir glauben. Es stecken auch höfliche Redewendungen in seinem Werk, freundliche Sätze, um die man nicht herumkam. Die Kunst Einhards besteht darin, dass er Floskeln, persönliche Beobachtungen und sogar leise Kritik auf geniale Weise vermischt.
In Speis und Trank war er enthaltsam, enthaltsamer aber im Trank. Da er ja Trunkenheit nicht nur bei sich und den Seinen zutiefst verabscheute, sondern bei jedem Menschen. Beim Essen freilich vermochte er sich nicht so sehr zurückzuhalten, so dass er oft klagte, die Fastentage schadeten seinem Körper.
Welches Ziel verfolgt Einhard mit seinem Werk? Die Historiker sind uneins. Die einen behaupten, Einhard wolle Ludwig den Frommen als Nachfolger des großen Karl preisen. Andere glauben das Gegenteil. Einhard wolle Ludwig kritisieren, indem er Karl besonders hervorhebe. Der Tübinger Historiker Professor Steffen Patzold hat eine andere Sicht.
Ich glaube weder an das eine noch das andere. Ich finde, man muss sich erstmal fragen, warum der Text so offen ist, dass man beide Deutungen da hineinlesen kann. Und ich glaube, dass Einhard sehr bewusst ein Werk schaffen wollte, das auf solche direkten Bezugnahmen zur aktuellen Politik verzichtet und stattdessen etwas präsentiert, was mit ihm selber zu tun hat, ich und Karl der Große.
So lautet auch der Titel von Steffen Patzolds Biografie über Einhard. Der clevere Höfling setzt sich demnach mit der Vita Karoli Magni auch selbst ein Denkmal. Er ist nah dran an der Macht, kenntnisreich und klug.
Und gleichzeitig stellt er seine Fähigkeiten zur Schau, seine exzellenten Lateinkenntnisse, seine großen Textkenntnisse der antiken Klassiker. Also er empfiehlt sich eigentlich als Ratgeber mit diesem Text.
Ein Blick auf die Zustände im karolingischen Frankenreich untermauert diese Sichtweise. Kaiser Ludwig der Fromme durchlebt als Herrscher viele Krisen. Einhard muss sehen, wo er bleibt.
Es gab zum Beispiel nicht viele Vertraute Karls des Großen, die bei dem Regierungswechsel nach Karls Tod 814 ihre Stellung behalten haben. Aber Einhard, der gehört dazu. Und genauso gelang es ihm auch in weiteren solchen Krisensituationen immer wieder nicht nur am Leben zu bleiben, sondern politisch Erfolg zu haben. Etwa in den tiefen Krisen 830-33. Da steht das Frankenreich am Rande eines Bürgerkrieges. Ziemlich viele Leute verlieren ihren Posten, manche der Aristokraten auch ihr Leben, aber Einhard eben nicht.
815 schenkt Ludwig der Fromme seinem Ratgeber Einhard die Orte Michelstadt und Molinheim, das spätere Seligenstadt. Dorthin möchte sich Einhard mit Emma im Alter zurückziehen.
Und ich gäbe wirklich viel dafür, wenn Einhard ein Tagebuch geführt hätte. Aber leider haben wir so etwas nicht. Was wir immerhin haben, sind Briefe. Das meiste davon ist Geschäftskorrespondenz, also relativ nüchtern, aber es gibt auch sehr persönliche Briefe und einer davon gibt vielleicht da doch einen Einblick in diese Persönlichkeit.
Dieser eine Brief erzählt von der größten Katastrophe in Einhards Leben. Im Jahr 836 stirbt seine geliebte Emma. Wortreich beschreibt der fast 70-jährige Gelehrte seine Gefühle.
Ich habe gehofft, dass die Vernunft bei mir das bewirkt, was gewöhnlich lange Zeiten erreichen, dass die Wunde, die ein plötzlicher Tod gerissen hat, vernarbe und heile. Doch vergebens, die Wunde blutet noch immer.
Und man spürt aus jeder Zeile, dass er zutiefst verzweifelt ist. Das ist ein sehr beeindruckendes Stück Prosa. Man sieht einen gebrochenen Mann vor sich, der um diese Frau trauert und erkennt, dass er ohne sie eigentlich in der Welt überhaupt nicht mehr zurechtkommt.
Der Schmerz und die Angst, die der Tod meiner geliebten Frau mir bereiten, bleiben immerfort. Trost ist unmöglich. Erst mein eigener Tod wird meiner Trauer ein Ende setzen.
Am 14. März 840 stirbt Einhard und wird neben Emma in Seligenstadt begraben. Er war ein außergewöhnlicher Mann, dessen Stimme bis heute nicht verhallt ist. Gerne schrieb er unter seine Texte:
Ego Einhard Scripsi. Ich, Einhard, habe dies geschrieben.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an den fränkischen Geschichtsschreiber Einhard, der am 14. März 840 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.